der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute zu einer ganz besonderen Folge des Automation Podcast begrüßen. Mit mir ist
Gunter Koschnick,
Fachverbandsgeschäftsführer Automation beim ZVEI. Mein Name ist Tobias Schlichtmann, BASF und Vorstandsvorsitzender der Namur. Und wir dürfen heute die Hosts des Automation Podcasts Kurt Bettenhausen und Thomas Tauchnitz begrüßen. Und wir starten diesmal in einer besonderen Rollentausch in die Vorstellung. Thomas Tauchnitz studierte Elektrotechnik in Hannover, ist promovierter Regelungstechniker, hat 32 Jahre in der chemischen und pharmazeutischen Industrie gearbeitet, sich mehr als 25 Jahre bei der Namur engagiert, davon allein 7 Jahre im Vorstand, ist ein echter Namurist, unter anderem prägend für Themen wie die Verwaltungsschale und seit 2018 als unabhängiger Consultant für Automatisierungstechnik und Digitalisierung tätig und an der Stelle sehen wir auch den doppelten Rollentausch, Chefredakteur Industry beim ATP-Magazin. Hallo Thomas.
Hallo.
Ja, dann darf ich Sie auch nochmal ganz recht herzlich zu diesem Podcast willkommen heißen. Wie gesagt, Gunter Koschnick, ZVI. Ich freue mich heute, die Fragen stellen zu dürfen oder einen Teil der Fragen stellen zu dürfen, also wirklich in vertauschten Rollen hier zu arbeiten und möchte an dieser Stelle jetzt Dr. Kurt Bettenhausen vorstellen. Kurt Bettenhausen studierte Elektrotechnik in Darmstadt, war ebenfalls wie Thomas eine Zeit lang in der Höchst AG aktiv und in den Nachfolgeorganisationen im Engineering-Bereich und hatte da verschiedene Positionen dann auch noch in der Industrie wahrgenommen, unter anderem eine Zeit lang in Princeton für die Firma Siemens als Senior Vice President Corporate Technologies, war CTO bei der Firma Harting, ist heute selbstständiger Berater für Technologien und Innovationsstrategien. Und bemerkenswert sind diese vielen, vielen Ehrenämter, die er begleitet hat in seiner Laufbahn. VDE, VDI, GMA, Namur, aktuell DKE-Präsident. In der Liste hat mir nur Kurt der ZVI gefehlt. Da können wir noch was nachholen in der nächsten Zeit. War zumindest nicht mit aufgeführt.
Ja, sag Bescheid, ich komme dann gerne.
Und ist natürlich Mitherausgeber des Automation Podcasts.
Wir haben heute ein ganz spannendes Setting für diese Jahresabschlussfolge des Automation Podcasts. Ihr beide wart jahrelang in entscheidenden Rollen in der Industrie tätig, mittlerweile in unabhängigen Beraterrollen. Ihr seht sicherlich jetzt auch das Treiben in der Industrie und am Markt mit etwas mehr Distanz. Wie fühlt sich denn jetzt dieses Setting für euch in diesem doppelten Rollentausch an?
Für mich ist das ein tolles Gefühl. Zum einen, weil ich natürlich jetzt auch mal nachempfinden kann mit diesem Perspektivwechsel, wie das für euch ist, wenn ihr bei uns zu Gast seid und die Antworten und nicht die Fragen vorbereiten dürft. Zum zweiten ist es natürlich auch zum Ende des Jahres nochmal ein toller Haltepunkt, an dem wir gemeinsam Zeit für Reflexion haben, uns mal anschauen können, was ist gut gelaufen und was Thomas und ich im kommenden Jahr gerne auch gemeinsam weiter verbessern möchten.
Ich freue mich auch sehr über diesen Rollentausch. Ich bin ja jetzt nicht nur Journalist und Podcaster, sondern ich bin auch vom Fach. Und ehrlich gesagt, ich muss mir manchmal bei den Podcasts auf die Zunge beißen, weil ich die Frage selbst beantworten möchte oder meinen Kommentar dazu abgeben. Aber das ist ja nicht die Rolle des Podcasters, sondern ich will ja, dass der jeweilige Gast oder die Teilnehmerin dann zu Worte kommt und nicht so sehr ich. Deswegen freue ich mich heute auf das andere Setting.
Herr Thomas, das kann ich nachvollziehen, weil das ging mir auch in der Vorbereitung so, dass ich erst die Antworten hatte und dann die Fragen gebaut habe. Also von daher auch für uns sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal im Rückblick auf das Podcast-Jahr, Thomas. Zunächst, Thomas, was waren so die persönlichen Highlights, vielleicht so ein paar Insights, was hat euch überrascht?
Für mich ist es immer schön, wenn die Persönlichkeit unseres Gesprächspartners durchschaut. Man fängt ja meist mit nüchternen technischen Themen an und plötzlich wird der Mensch dahinter lebendig. Da erkennt man Engagement, Herzblut und lernt einfach tolle Menschen kennen. Es ist immer wieder erstaunlich, dass fachlich gute Menschen und engagierte Menschen auch persönlich prima sind.
Darüber hinaus sind bei mir die Hörerzahlen immer wieder eine Überraschung. Ich gestehe, dass ich überhaupt nicht erwartet hatte, bei einem Automation-Podcast die Folge mit Silke Obst von der EU-Kommission zum digitalen Produktpass in unserer Allzeitliste weitführend zu sehen. Immer noch am Ende des Jahres. Es freut mich darüber hinaus sehr, dass wir die Anzahl der Absagen an weniger als 5 Fingern abzählen konnten. Also die Menschen, die wir ansprechen, die wir einladen, kommen auch sehr gerne zu uns. Und in diesen wenigen Fällen gab es sehr nachvollziehbare Gründe und Entwicklungen, die überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun hatten. Und das absolute Highlight, das ist jetzt für die Tech-Nerds unter uns, die Kämpfe mit den Firewalls der Unternehmen, bis wir Bild und Ton gemeinsam zur Aufnahme bringen, wie auch heute Morgen wieder. Ist immer wieder ein Spaß, das zu erleben. Und das mit einer Standardsoftware, die eigentlich überall webbasiert durchkommen sollte. Also es wird spannend bleiben.
Prima, dankeschön. Dann gehen wir mal in die Themen rein. Wir hatten ein Vorgespräch gehabt, Tobias und ich, und wir haben in diesem Vorgespräch einen gewissen Widerspruch festgestellt. Ein Widerspruch, was das Verfangen von Innovationen in unseren Industrien betrifft. Wir können eine ganze Reihe von Technologien aufzählen, die große Produktivitätsvorteile bringen. Industrie 4.0, die AS ist erwähnt worden. Wir haben im chemischen Bereich NOAH, APL, wir haben SPE, 5G, DC, also Technologien, die mit der Digitalisierung in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind. Trotzdem stellen wir fest, dass trotz des Potenzials im Anwendermarkt diese Technologien heute nicht wirklich gut verfangen. Vielleicht die Frage an dich, Thomas. Warum kommt die Implementierung nur so schleppend voran? Was müsste getan werden, um das zu beschleunigen?
Gunther, das ist eine Frage, die mich sehr umtreibt. Und da muss ich jetzt mit mehreren Aspekten antworten. Der eine ist natürlich aktuell eine sehr herausfordernde wirtschaftliche Lage, wo man nur das Allernotwendigste macht und Risiken vermeidet. Das ist natürlich schlecht für Innovationen. Aber diese schleppende Innovation oder sogar Innovationsverweigerung ist ja schon länger zu beobachten. Beim ATP-Magazin und mit den Weeklies, mit diesem Podcast versuchen wir, die Technologie gut zu erklären und den Nutzen aufzuzeigen, aber mit frustrierend kleinem Erfolg, so wie ich es sehe. Warum sind die Unternehmen, warum ist die Technik nicht bereit, hochprofitable Innovationen zu nutzen? Haben die keinen Hunger im Sinne von Notwendigkeit, sich zu ändern, etwas Neues zu machen? Erkennen sie die Möglichkeiten noch nicht? Überwiegt die Angst, Fehler zu machen? Das sollte man ja nicht als Industrieller. Oder haben die Mitarbeitenden einfach keine Kapazität? Sie bräuchten Zeit, um sich auf was Neues einzulassen, und die Zeit haben sie im Alltagskampf nicht. Ich weiß nicht, aber was die Ursache ist, aber es treibt mich um, und vielleicht kriegen wir ja Hörerpost dieses Mal mit Antworten aus Hörersicht, warum Innovationen nicht vorangehen.
Ja, Thomas, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung an der Stelle. Wir haben ja auch bei der vergangenen NAMO-Hauptsitzung 2025 das Thema rund auf dem Weg hin zur autonomen Anlage. Warum haben wir diese Umsetzungslücke diskutiert? Haben dabei auch diskutiert, dass das Thema Wirtschaftlichkeit, schnelle Wiedereinbringzeit natürlich entscheidend sind, um entsprechende Lösungen auch in diesem aktuellen Spannungsfeld, wo eigentlich nur wenig Raum für Investitionen zum einen da ist, aber zum anderen natürlich auch eine klare Überzeugung, dass wir in eine Stärkung unserer Anlagen und damit der Wettbewerbsfähigkeit gehen müssen. Wir erleben natürlich allerdings auch, dass auch die Frage, was kostet es denn, eine solche Lösung zu installieren, eine ganz entscheidende ist. Und deshalb, Kurt, an dich die Frage an dieser Stelle. Die Hersteller von Elektro- und Automatisierungstechnik müssen im Wesentlichen ihr Geld in Europa im Brownfield verdienen. Im Brownfield, was leider aktuell auch ein konsolidierender Markt ist. Bei der NAMU-Hauptsitzung hatten wir die letzten Zahlen diskutiert. Bereits 11 Millionen Tonnen Kapazität ist auch aus dem Markt verschwunden. Das heißt, an weniger Anlagen muss eigentlich das Geld verdient werden. Wie siehst du, können wir eigentlich Investitionen, Nachrüstungen, die Kosten dafür senken und damit auch die Eintrittshürden für die Implementierung und Nutzung dieser ohne Frage nutzbringenden Lösungen fördern?
Tobias, lass mich mal so einen kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Gunther hat das im Lebenslauf kurz erwähnt. Ich hatte ja auch die Möglichkeit, in meinem Berufsleben tatsächlich sowohl auf der Anwender- als auch auf der Anbieterseite zu arbeiten. Und das immer wieder in Rollen, in denen ich auch die verschiedenen Perspektiven und Anforderungen im Detail absolut nachvollziehen kann und ja selber auch ausgelebt habe auf beiden Seiten. Bei Automation habe ich einen leicht anderen Zugang dazu, weil ich sage, das ist für viele Betriebe eine absolut notwendige Infrastruktur. Viele Dinge sind erst dann möglich, wenn ich die richtige Infrastruktur habe, funktionieren erst dann mit einer vollen Entfaltung ihres Nutzens. Und da sehe ich Ähnlichkeiten im Verhalten, wie wir Deutschen mit unseren Industrieanlagen umgehen und wie wir mit unseren Straßen und Autobahnen in den letzten 20 Jahren umgegangen sind und wie wir mit unseren Brücken und den Schienenwegen umgegangen sind. Irgendwie kriegen wir es nicht hin, zu vermitteln, dass diese Infrastruktur auf einem aktuellen Stand sein muss, damit sie ihre volle Wirkung entfalten kann. Erster Teil der Antwort. Zweiter Teil. Was mich immer wieder erschüttert, ist diese extrem lange Zeit von der Diskussion der neuen Technologie und den ersten Prototypen, die irgendwo gebaut werden, bis zur Einführung und Akzeptanz. Und auch diese Zeit kostet Geld. Die kostet Geld, weil es andere machen, häufig auch an uns vorbeiziehen in anderen Regionen der Welt. Die kostet Geld, weil die Experten, die auf Anwenderseite einführen, im kleinen Erproben darüber diskutieren, auch bezahlt werden müssen. Die kostet Geld, weil die Abschreibungen für die Projektkosten auf der Anbieterseite weiterlaufen, unvermindert mit allem, was dazu gehört. Und wenn wir es schaffen können, dass wir diese Zeit, pardon my French, zum Schwätzen in Zeit zum Einführen und Erproben umwandeln können, und dann heben wir einerseits den Nutzen bei den Anwendern schneller und senken gleichzeitig die Kosten bei den Herstellern, weil sie eben schneller, vielleicht auch im kleinen Rahmen, anfangen, Geld zu verdienen. Lass mich das nochmal an zwei Beispielen konkretisieren. Also wer heute tatsächlich noch Ethernet APL als Grundlage einer Basisinfrastruktur der Digitalisierung in der Prozessindustrie in Frage stellt, der qualifiziert sich nach meiner Einschätzung für den vorgezogenen Zwangsruhestand. Das darf überhaupt keine Frage mehr sein. Und wenn wir auf der anderen Seite in diesem Jahr, du hast die NAMU-Hauptsitzung erwähnt, einen Vortragenden auf der Bühne haben, der nach 10 Jahren Industrie 4.0 sagt, dass Industrie 4.0 noch keine Wirkung entfaltet hat. Während, und da ist jetzt der Nachteil der großen Community dahinter, gerade diese Person in genau diesen 10 Jahren für die extrem konservative Bewertung und Behandlung neuer Technologien bekannt war, also selbst diese Einführung nicht aktiv unterstützt oder vorangetrieben hat, dann ist das für mich schon verkehrte Welt. Also im Positiven, ich wünsche mir einfach, dass wir schneller richtig ausprobieren und eine positive Grundeinstellung zum Nutzen damit verbinden.
Gut, vielen Dank für die klare Kante an der Stelle. Ich werde da auch schon eine Bewerbung los, ja, zu dem Thema APL. Melde ich mich dann schon mal zusammen mit einem Team der NAMUR für einen Folgepodcast wieder auf der Seite des Befragten an für das kommende Jahr, denn Die Überzeugung zu APL ist, glaube ich, auf Anwenderseite und Namur ungebrochen. Wir sehen aber auch, wir müssen noch stärker in Gesamtlösungen denken, dass wir auch aus dem Bereich Sicherheit, also Anlagensicherheit, genauso wie Informationssicherheit, ein Rundumpaket für eine möglichst schnelle und flüssige Implementierung und Nutzung schaffen. Da würde ich mit euch gerne dann wieder auf der anderen Seite in einem Folgepodcast sprechen.
Das machen wir.
Lass mich auf ein Stichwort eingehen, das Thema Geschwindigkeit hast du angesprochen. Ich glaube, wir leben an anderer Stelle gerade eine rasante Geschwindigkeit im Umfeld künstliche Intelligenz. Die Frage an euch beide. Welche Rolle, welche Geschwindigkeit, welchen Hebel messt ihr dem Thema künstliche Intelligenz hinsichtlich Prozessführung, Betriebsführung von chemischen Anlagen zu?
Also ich nehme das Thema industrielle KI gerne als erster auf hier, weil mich das als Regelungs- und Automatisierungstechniker tatsächlich seit Ende der 1980er Jahre mit Studienarbeit, Diplomarbeit und Promotion beschäftigt hat. Und für mich ist das jetzt gefühlt mindestens die dritte Welle von KI in der Industrie. Erste klare Aussage vorneweg, für mich gehören die Werkzeuge der industriellen KI auf jeden Fall in den Werkzeugkasten jeder Ingenieurin und jedes Ingenieurs. Wir können Themen damit super schnell erschließen, wir haben schnell erste Erfolge und wir können auch Nutzen nachweisen. Und jetzt kommt da ein bisschen Wasser in den Wein, danach ist der Übergang von der Innovation zur Naivität fließend. Wir haben als Regelungstechniker Jahre, manche von uns Jahrzehnte damit verbracht, die Stabilität von geschlossenen Regelkreisen zu beweisen. Und lass mich das an einem persönlichen Beispiel festmachen. Beim Autofahren profitieren wir heute von ABS, von ASR und all den elektronischen Hilfsmitteln, die unser Fahren besser, sicherer, effizienter und komfortabler machen. Und solange es nicht gelingt, die Zuverlässigkeit von angewandten Methoden der KI in der industriellen Anwendung formal zu belegen, irgendwie nachzuweisen, solange möchte ich mich am Beispiel nicht in ein autonomes Fahrzeug setzen, bei dem der Entwickler in Anführungszeichen nur gezeigt hat, dass es in bestimmten Situationen funktioniert. Also ein bisschen mehr über einen Vertrauensintervall, einen Bereich, in dem ich Stabilität habe, das möchte ich da schon sehen, bevor es wirklich in die Anlagensteuerung geht.
Ja, vielleicht etwas ergänzend noch. Also für mich ist KI der einzige wirklich große Technologiesprung, den ich sehe, wo ich denke, da wird noch viel passieren. Ansonsten haben wir in meinen Augen inzwischen einen richtig, richtig guten Werkzeugkoffer. Wenn ich an APL denke, also mit Ethernet-Geschwindigkeit in das Feld hineingehen, wenn ich an NOAA denke, ein standardisiertes Informationsmodell für die Informationen von Feldgeräten, sodass ich nicht mehr für jede Geräteart programmieren muss, dann die Verwaltungsschale, die eine strukturierte Datenspeicherung und Datenverwendung ermöglicht. 5G, dort wo Ethernet APL nicht geht aus Mobilitätsgründen. Wir haben einen richtig guten Werkzeugkoffer. Und in dem Bereich kommt es in meinen Augen darauf an, den ins Leben zu bringen, den zu nutzen. Und dann noch KI on top. Und damit haben wir die Technologien, wo ich denke, das wird für die nächsten Jahre reichen. Wenn wir das alles umgesetzt haben, dann haben wir die Grundlage für KI, für Big Data, für Learning Systems, autonome Fabriken und alles. Aber eben, wenn wir diese Grundlage des Werkzeugkoffers nicht nutzen, dann steht die KI auf tönernen Füßen.
Also ich glaube, dass wir da auch in andere Geschwindigkeiten jetzt einfach kommen und auch denken müssen. Ich weiß von den langen Innovationszyklen, die man in einer chemischen Anlage einfach hat, weil die eben sehr lange stabil auch dort läuft. Auf der anderen Seite kommen aber Strömungen und Menschen rein, die es gewohnt sind, innerhalb von wenigen Monaten eine neue Technologie zu adaptieren. Also dieses Thema generative AI, hat 100 Millionen Nutzer gehabt nach nur 2 Monaten. Das Internet hat dafür 7 Jahre gebraucht, um auf diese Nutzerzahlen zu kommen. Das heißt, wir haben ja Innovationsgeschwindigkeiten, mit denen viele Menschen heute auch lernen, umzugehen. Und ist es übertragbar auf die Anlagenplanung, auf den Bau von Anlagen, auf den Betrieb von Anlagen aus eurer Sicht?
In dieser Geschwindigkeit mit Sicherheit nicht. Nicht aus dem ersten Guss, weil ich natürlich immer ganz viele sehr hochwertige Assets dahinter habe. Ich rede mit realer Physik. Wenn wir uns die Anwendungsfälle von Large Language Models anschauen, dann ist das sehr häufig ein in unserer Sprache offener Regelkreis. Ich kriege Empfehlungen, der Mensch ist dazwischen, der macht irgendwas damit. Es ist kein geschlossener Regelkreis. Und meine Erwartung als Regelungstechniker ist dann immer, ich möchte ja irgendwann in den geschlossenen Regelkreis kommen. Und da sind die Anforderungen, ich habe das Beispiel Stabilität mal genannt, die sind halt extrem hoch. Also man muss schon wissen, was man tut. Und einfach mal zu spielen, dafür sind die Assets zu hochwertig und die Risiken zu groß. Safety, Security, alles, was wir in dem Kontext immer wieder berücksichtigen müssen. Auf der anderen Seite muss es aber auch diese Möglichkeit geben, schnell erproben zu können. Wir haben schöne Beispiele, wir haben Technikumsanlagen, wir haben kleinere Produktionsanlagen, wir haben viele Kooperationen mit Universitäten und Forschungseinrichtungen, wo man genau das ja erproben kann. Und wenn es dann sauber läuft, dann wünsche ich mir diese gestandenen Unternehmerpersönlichkeiten, die auch gewillt sind, mit ein bisschen Risiko ins Leben zu gehen und zu sagen, ich will das jetzt. Macht es, dass es kommt. Und diese Persönlichkeiten, die vermisse ich ein wenig. Das Nicht-Anecken, Thomas hat das vorhin so schön gesagt, keine Fehler machen, wird häufiger belohnt als das klare Kante zeigen und auch mal im Grenzbereich den Ski auf die Kante legen.
Ja, und das ergänzt das, was ich vorhin gesagt habe mit der Umsetzungsgeschwindigkeit. Ein Kollege hat den netten Begriff des Pilotenfriedhofs benutzt. Also es gibt viele Pilotprojekte, die auf dem Friedhof liegen, wo man gesehen hat, ja, es geht, wo man einen Demonstrator hatte, wo ein Leuchtturm gebaut wurde und alle haben sich gefreut, dass der blinkt. Und dann ist die Messe vorbei und der Pilot verschwindet auf dem Friedhof. Und dieser zweite Schritt dann zu sagen, prima, Technik funktioniert, der Anwendernutzen ist sichtbar und wie rollen wir das jetzt aus? Dieser zweite Schritt, da müssen wir einfach besser werden.
Ja, vielen Dank. Vielleicht nochmal den Schwenk in eine andere Richtung. Ihr habt ja gewusst, wenn ihr hier einladet und als Verbandsvertreter ist es für mich natürlich auch sehr spannend, einfach nochmal die Perspektive zu sehen, was wir von der Gesellschaft, von der Politik quasi hier erwarten sollten, erwarten dürfen, dass wir, welche Rahmenbedingungen benötigen wir, damit wir eben hier in eine schnellere Innovation kommen, dass wir autonomere Anlagen haben, dass wir ein Automated Automation haben, also auch hier entsprechende Produktivitätsgewinne erzielen können. Also die Frage nochmal, Thomas, vielleicht fangen wir mit dir an. Wo genau kann uns Politik an dieser Stelle helfen?
Ja, es ist gut, dass du die Frage stellst. Ich denke, ein Teil ist unsere Hausaufgabe, aber ein Teil ist auch die Hausaufgabe letztlich unserer Regierung, unserer Umgebung. Ich rede ja oft in Bildern und ich denke, wir sind in einem unfairen Wettbewerb. Wir machen da einen Sprint und wir haben in unserem Rucksack einfach große Steine, die die Konkurrenz nicht hat. Wir haben den Anspruch, CO2-neutral zu werden. Wir haben soziale Arbeitsplätze mit entsprechenden Kosten. Wir haben ein hohes Sicherheitsniveau und wir sind in Konkurrenz mit Leuten, wo Umweltschutz nicht zählt, wo es auch auf Kinderarbeit nicht ankommt und wo die Leute in 4-Bettzimmern in irgendwelchen ungesicherten Häusern hausen. Und dieser Wettbewerb ist unfair und das muss man entweder an den Außengrenzen durch eine Abgabe machen, was ja auch angedacht ist, aber noch nicht gemacht worden ist, oder man muss es durch Subventionen machen. Und ich meine, fassen wir uns selbst an die Nase. Es gibt auch so eine merkwürdige Mischung von Geiz ist geil und eine erstaunliche Naivität. Also wenn wir jetzt in Frankfurt höchst einen Wirkstoffbetrieb schließen und ab sofort gibt es diese Mittel nur noch aus China, dann haben wir uns in die Hand gegeben, ohne Not. Die Medikamente aus Deutschland wären eben dann 10% teurer gewesen. Aber dann gehen wir wirklich sehenden Augens naiv in eine solche Abhängigkeit. Und das ist offensichtlich bei der Regierung, aber auch bei den Konsumenten noch nicht angekommen.
Ich möchte ergänzen, dass wir als erstes und höchstes Gut aus meiner Sicht Rechtssicherheit und Verlässlichkeit brauchen. Ohne diese Rahmenbedingungen wird es nicht funktionieren, weil ich andernfalls als Unternehmer oder als Vertreter eines Unternehmens nicht langfristig investieren werde. Werde ich nicht machen. Ja, wenn diese Verlässlichkeit nicht da ist, dann sind wir auf dem Weg in die Bananenrepublik. So geht das nicht. Und für die Einführung von Autonomie brauchen wir aus meiner Sicht Leitplanken und Werte, die uns wirklich leiten. Und nicht Verbote und Regulierung, bevor wir überhaupt wissen, wie die Technologie in Zukunft funktionieren wird. Wir schränken immer schon ein, bevor es richtig losgeht. Und wenn wir das noch verbinden mit einer positiven Grundhaltung, einer nutzenbasierten Diskussion und zum Abschluss eine verpflichtende Risikobewertung, die dann aber auch wirklich jeder machen muss, dann sind wir in der richtigen Richtung unterwegs, um zu einem sinnvollen, werteschaffenden und zielgerichteten Vorgehen zu kommen.
Kurt, danke dir dafür den Punkt. Das war auch ein Thema, was uns in der Anwender-Community und auch in der vergangenen NAMU-Hauptsitzung natürlich bewegt hat. Wir alle sehen die absolute Notwendigkeit für Informationssicherheit in unseren Anlagen bei dem Einsatz von Prozessführung und den darüberliegenden Systemen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir alle haben auch eine Grundüberzeugung, dass mit der wachsenden Komplexität auf dem Weg hin zur autonomen Anlage jedes System für sich secure by design in den Grundprinzipien sein muss. Gleichzeitig sehen wir uns jetzt im Moment mit der Einführung des CRA Cyber Resilience Act entsprechend konfrontiert und erleben, dass genau dieses klare Bekenntnis zu APL und einem kompletten, wirklich in sich stimmigen und funktionierenden Ökosystem ein Stück weit zumindest ins Kiesbett kommt oder das Potenzial hat, ins Kiesbett zu kommen, weil viele Hersteller, und ich bin dankbar für alle, genauso wie an den Gesamt-ZVEI, das auf den Produktroadmaps klar angepackt worden ist mit der Implementierung von APL, Profinet und jetzt auch dem Weg hin zu ProfiSafe, aber viele Kollegen, Kolleginnen aus den Herstellerfirmen mir sagen, wir müssen im Moment priorisieren, wo wir unsere Entwicklungsressourcen hinorientieren. Cyber Resilience Act hat oberste Priorität. Wir wissen aber jetzt noch nicht, was genau gefordert ist, um zu implementieren. Deshalb können wir auch noch nicht den nächsten Schritt gehen, um gewisse Lücken in diesem Ökosystem zu schließen. Ja, und es fühlt sich für mich manchmal wie eine, wir entschleunigen uns in der Industrie an dieser Stelle selbst. Ich möchte es aber positiv nochmal an euch die Frage richten. Was müssen wir denn in Europa tun, dass wir da den Nachbrenner zünden und wirklich vorankommen?
Lass mich das zunächst nochmal in den etwas größeren Kontext setzen, bitte, Tobias. Mit dieser Vorgehensweise, die wir heute so in Europa und dann auch abgeleitet in Deutschland an den Tag legen, da bremsen wir uns natürlich im Wettbewerb mit den großen und vor allen Dingen auch hungrigen Regionen Amerika und Asien aus. Wir dürfen aber eben leider auch nicht vergessen, dass es auf der anderen Seite immer wieder Beispiele von Unternehmen und handelnden Personen gibt, die irgendwo zwischen naiv, grob fahrlässig und vorsätzlich die Grundregeln von Informationssicherheit und Datenschutz missachten. Das passiert vielfach aus Kostengründen, das passiert aus Profitabilitätsgründen. Und da seid ihr in diesem Verbund von NAMU und ZVI und den gemeinsamen Aktivitäten ja genau das Gegenteil davon. Ihr kümmert euch, ihr fördert einen Expertenaustausch, ihr nehmt die Experten, ihr nehmt die Entscheider mit auf diese Reise und gebt ihnen Empfehlungen an die Hand, mit denen sie auch sinnvoll vorwärts gehen können. Da macht aber auch nicht jeder mit. Jetzt schauen wir uns an, wie die USA das regeln. Die regeln das im Vorfeld gar nicht. Aber wer dann bei einem Fehlverhalten erwischt wird, der hat so immense Strafen zu befürchten, dass er von sich aus schon darauf achtet, das möglichst nicht zu tun, während das bei uns häufig noch als Kavaliersdelikt abgetan wird. Naja, ich habe ein bisschen mehr Geld verdient und viel weniger Kosten gehabt. Und meine Aufforderung ist, wir müssen hier gemeinsam einen besseren Weg finden, dass wir verantwortungsvoll als Unternehmer, als Unternehmensvertreter handeln können, aber eben auch nicht in das Fahrwasser von diesen wenigen Prozenten von Menschen kommen, die als Negativbeispiel dienen und damit natürlich die Politik als Vertretung der Allgemeinheit zum Handeln auffordern. Denn das sind die Beispiele, die gesehen werden. Was nicht gesehen wird, sind die vielen, vielen, vielen Unternehmen, die eine tolle Arbeit machen und das dann auch richtig und handwerklich sauber abliefern.
Der ZVI vor allen Dingen, unser Präsident hatte ja, Gunter Kegel hatte ja die Effizienzwende postuliert und ausgerufen, die eben nicht nur meint, dass wir energieeffizienter werden sollten an den ein oder anderen Stellen und auch das müssen, sondern dass wir vor allen Dingen auch effizient in unserem Handeln werden, in der Bürokratie, im Bürokratieabbau, dort weniger Regeln haben, um die Sachen umzusetzen, damit wir ins Doing kommen. Also heute haben viele noch analoge Stromzähler zu Hause. Smart Meter gibt es, seitdem ich hier im Verband bin, seit 15 Jahren ungefähr, ist das Thema dort und kommt nur langsam in die Haushalte rein, sodass man auch intelligent seine Stromtarife dort verwenden kann. In der Industrie haben wir ähnliche Beispiele ja auch gerade besprochen. Glaubt ihr, dass Deutschland, dass die Menschen hier in Deutschland verstehen, dass wir eigentlich hier auf einem Schatz sitzen an Know-how, an Expertise, an Innovationspotenzial und diese Ausgangsposition jetzt einfach nutzen sollten?
Gunter, lass mich da viel Wasser in den Wein gießen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Ausgangsposition heute noch so toll ist. Wir hatten eine tolle Ausgangsposition und wir haben vieles davon verspielt. Wenn er mich zu fortgeschrittener Stunde erwischt, dann nenne ich das gerne die Arroganz vergangener Erfolge. Wir haben wissend, sehenden Auges unsere Infrastruktur massiv vernachlässigt. Wir haben uns wieder besseres Wissen auf immer noch funktionierende Industrien konzentriert wie das Auto. Und jetzt muss ich mal eine Anleihe bei meinem Lebensalter machen. Also ich kann mich noch an führende deutsche Anbieter von Brauner Ware erinnern. Unterhaltungselektronik aus Deutschland. Weiße Ware, Haushalts- und Küchengeräte aus Deutschland. Optik, Kameras, Computer, Bekleidung. Und wenn wir uns das anschauen, heute spielt die Musik für diese Industrien an ganz anderen Orten der Welt. Wir haben, und das ist ja auch unser Kontext, in dem wir hier sprechen, bis heute keine sinnvolle Lösung für energieintensive Industrien wie Stahl und Chemie gefunden, die von sich aus intrinsisch wettbewerbsfähig in Deutschland und Europa sind und nicht dauerhaft auf Subventionen angewiesen sind. Und dann werde ich doch tatsächlich von jungen Bewerbern gefragt, wie ich gedenke, deren Work-Life-Balance im Alter von 35 Jahren sicherzustellen. Für mich ist das verkehrte Welt. Ich hatte die große Möglichkeit, in meiner internationalen F&E-Führungsverantwortung unter anderem mit ganz vielen Menschen in den USA, in Indien und in China zusammenzuarbeiten. Und es tut mir wirklich leid zu sagen, dass viele von diesen Menschen besser ausgebildet, fleißiger und international erfahrener waren und sind, als dass ich das nach meiner Rückkehr nach Deutschland vorfinde. Das müssen wir ändern und das fängt für mich bei jedem Einzelnen von uns an.
Vielleicht eine Ergänzung von mir noch. Ich habe ja vorhin schon so ein Sportbild benutzt. Vielleicht haben wir immer noch eine etwas bessere Ausgangsposition als andere. Ich denke schon, mit unseren Verbänden, mit unserer breit aufgestellten mittelständischen Industrie. Wir haben vielleicht einen besseren Startpunkt, aber was nützt mir bei einem 100-Meter-Lauf, wenn ich 5 Meter Vorsprung am Anfang habe, aber die anderen 50% schneller laufen? Dann ist der Vorsprung verdammt schnell weg. Und ich glaube, man kann uns Deutschen nicht nachsagen, dass wir besonders schnell laufen. Im Gegenteil, bei uns dauern Entscheidungsprozesse, Umsetzungsprozesse länger als im Ausland. Und ich denke, wir müssen dieses Schnelllaufen einfach wieder lernen. Und das fängt bei uns Techies an und bei den Managern und auch bei den Mitarbeitenden.
Thomas, gut, vielen, vielen Dank. Ich bin überzeugter Optimist und möchte trotzdem da auch ganz bewusst eine Lanze, gerade für den Standort und Standort Europa, genauso die junge Generation an der Stelle brechen und sagen, also ich glaube, dieses Netzwerk an Kompetenz, an Herstellern, an Hochschulen, an Anwenderfirmen ist nach wie vor einzigartig. Und mein Anliegen ist, ich bin bei euch, es ist 5:05, wir sind in einer echten Krise. Mein Kollege Sebastian Mahler hat es beim Abschluss vergangene Woche schön beschrieben. Wir müssen jetzt gemeinschaftlich diese Krise als Chance beschreiben, gemeinsam anpacken, all die Thesen, die ihr aufgestellt habt, aus meiner Sicht berücksichtigen, angreifen und dann schaffen wir das auch. Ich glaube, diesen Grundspirit brauchen wir eben auch in einem Team Europa, um uns da entsprechend behaupten zu können. Die Grundbausteine sind aus meiner Sicht nach wie vor da, aber ich glaube, auch eure ehrliche Bilanz müssen wir natürlich so akzeptieren. Ja, wir haben in dem Umfeld jetzt ganz viel über Chancen, Herausforderungen, auch in der Rückschau 2025 gesprochen. Es ist die Jahresendfolge des Automation Podcast. Das ist auch die Zeit, nicht nur für die Wunschzettel für Weihnachten, sondern auch die guten Vorsätze für 2026. Was sind denn eure Pläne fürs kommende Jahr?
Ich habe nur Wünsche an dieser Stelle. Der erste ist, dass wir noch weiter steigen bei Zuhörerinnen und Zuhörern und auch gerne in einen öffentlicheren Dialog zu unseren Themen kommen. Die meisten rufen bei uns an, schicken uns E-Mails, aber eine Auseinandersetzung im Sinne von, das wird mal auf LinkedIn diskutiert oder direkt in einer Podcast-Folge, findet tatsächlich überhaupt nicht statt. Für Industrie und Politik wünsche ich mir ein Ende dieses öffentlichen Zeigens auf andere und das Abwerten der jeweils anderen Position, damit wir tatsächlich mal jeder für sich in seinem eigenen Verantwortungsbereich aufräumt, Ordnung reinbringt und als nächstes dem Nachbarn hilft. Das Beispiel, Tobias, was du gerade eben genannt hast, ja, diese Netzwerke, dieses Zusammenarbeiten. Wenn uns das auch in der breiten Wahrnehmung gelingt, dann sind wir in einem super konstruktiven Modus. Und dann wünsche ich uns allen miteinander vor allen Dingen Gesundheit und noch mehr Energie, damit wir die vor uns liegenden Aufgaben auch erfolgreich lösen können. Weil am Ende wiederhole ich das, was du schon gesagt hast. Ich bin super optimistisch. Wir können das. Wir müssen es auch wollen und wir müssen es machen.
Ja, was mir wichtig ist, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass es uns noch besser gelingt, die neuen Techniken und deren Nutzen zu erklären und noch mehr Menschen zu erreichen, nicht nur vom Kopf, auch von der Emotionalität her. Ich werde immer noch gefragt, was nützen mir digitale Daten? Warum reicht 4 bis 20 Milliampere nicht? Was soll ich mit der Verwaltungsschale? Warum soll ich modular denken statt in Unikarten? Und ich denke dann immer, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wo wart ihr denn die letzten 10 Jahre? Habt ihr nicht gelesen, dass wir Digitalisierung brauchen, dass wir pfiffiger sein müssen als andere, dass wir die Daten, die wir haben, auswerten müssen? Und das wäre mein großer Wunsch, dass wir das im nächsten Jahr noch mehr schaffen als bisher, wirklich die Menschen, die Köpfe und die Herzen der Menschen zu erreichen, um sie mitzunehmen für einen solchen beschleunigten Wettkampf.
Das schließt sich ja so ein bisschen als auch der Kreis in dem Podcast. Wir haben ja angefangen mit dem Thema, warum verfängt Technologie nicht? Und da sehe ich in dem Podcast, dem Automation-Podcast natürlich auch eine besondere Botschaft oder eine besondere Mission drin, quasi mitzuhelfen, dass Technik Innovationen hier schneller auf dem Markt Anklang finden können und auch umgesetzt werden können. Von daher von meiner Seite dazu auch schon mal ein herzliches Dankeschön. Aber eine Frage habe ich noch. Gibt es einen Botschafter, eine Person, die ihr euch in eurem Podcast im nächsten Jahr besonders wünscht?
Ich hatte einen internationalen Gast auf der Liste. Den werden wir im Januar erfolgreich bei uns ins Gespräch bringen und dann zeitnah ausstrahlen. Darauf freue ich mich sehr, dass wir auch eine andere Perspektive dazu nochmal bekommen.
Ja, und ansonsten denke ich vom Podcast her gesehen weiter so. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir in den anderthalb Jahren erreicht haben. Ich denke, da können wir weitermachen. Und wenn wir es noch mehr schaffen, die Botschaft rüberzubringen, dass die Automatisierung eigentlich die zentrale Technologie ist, um voranzukommen. Wenn ich mir mein Auto heute anschaue und das von vor 10 Jahren, was das im Wesentlichen unterscheidet, ist die Automatisierung. Mehr Sensoren, mehr Aktoren, mehr Unterstützung, mehr Kommunikation. Und das gilt für unser ganzes Alltagsleben. Und ja, das soll dann auch in der Industrie erkannt werden. Und auch da, die Fabriken haben auch immer höhere Automationen. Und da wollen wir weiter zu beitragen mit unserem Automation Podcast.
Kurt und Thomas, an der Stelle Profi durch und durch. Ihr haltet die Spannung vor Weihnachten dementsprechend hoch, wenn wir dann zuhören können im kommenden Jahr. Ich darf mich an der Stelle im Namen von Gunther und mir ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ganz herzlich für diesen Dialog und diese vielen tollen Einblicke und Einschätzungen. Auch die klare Kante, die ihr an der Stelle gezeigt habt. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass ihr den Staffelstab an uns mal in vertauschten Rollen übergeben habt und möchte den entsprechend auch an euch wieder zurückgeben. Ich wünsche natürlich euch und natürlich auch den Hörerinnen und Hörern des Automation Podcast eine gute, erfolgreiche und nicht zu hektische Jahresendrallye, eine tolle Vorweihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2026. Vielen Dank an dieser Stelle und bis demnächst.
Vielen Dank auch euch. Und einen Hinweis muss ich doch noch nachschieben. Vielen Dank an Michael Pelz, von dem die Idee stammte mit diesem Rollentausch. Und der dann aber sagte, ich übergebe das dann mal meine Vorsitzenden, dem Tobias und dem ZVI. Vielen Dank und alle guten Wünsche auch an euch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.